Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Berufswitzbold Phil, a.k.a. Philipp Tilgert, heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick.
Flux FM Spreeblick, eure absolute Lieblingssendung, jeden Sonntag von 10 bis 12 zu hören. Am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr, danach das Ganze im Internet und ich glaube so seit, etwa 3 Jahren sind wir jetzt hier mit dieser Show auf Sendung. Das bedeutet dann auch, der Pool an Menschen, die wirklich geil sind, der ist jetzt langsam ausgeschöpft in Deutschland. Deswegen fangen wir jetzt von vorne an. Nein, es gibt aber ein paar Gäste, die ich immer wieder gerne hier sehe. Und deswegen können die so oft herkommen, wie sie gerne möchten. Heute ist Phil wieder da. Mein Name ist Johnny. Guten Tag.
Mit 10 gewinnt er einen Schreibwettbewerb der Berliner Morgenpost. Mit 14 veröffentlicht er seine ersten Comics in der City. Klingt nach einem Musterknaben, stimmt aber nicht. Eher im Gegenteil. Philipp Tilgert, genannt Phil, bereitet seinen Eltern viel, viel Kummer. Auf dem Höhepunkt seines Punker-Daseins steckt das Jugendamt ihn für 6 Monate in eine Erziehungsmaßnahme auf einem Segelschiff. Ob die salzige Meeresluft zu seinen lustigen Büchern, Comics und Bühnenprogrammen beigetragen hat, das wird er gleich verraten. Phil, heute zu Gast bei Flux FM Spreeblick und Johnny Häusler.
Von wegen Lisbeth heißt die Band. Ist so ein neuer Hype, die sollen total abgehen, habe ich gehört. Und der Song heißt Bitch.
Ja, also wie Song ich wünsche ihnen alles Gute.
Wie geht's denn dir, Phil? Herzlich willkommen.
Hallo, hallo, liebe Flux-Hörer da draußen an den Geräten.
Und Hörerinnen.
Und Hörerinnen natürlich ganz besonders. Mir geht's gut. Und euch hoffentlich auch. Und Ihnen.
Ich hatte ja, wir duzen hier einfach alle. Es gibt ein neues Buch und zwar, als du mit deinem ersten Buch hier warst, hast du so ein bisschen erzählt, da ist viel weggefallen oder da gab es eigentlich noch andere Sachen, die du schreiben wolltest oder jetzt gibt es Mitarbeiter des Monats, das neue Buch von Phil. Ich glaube, ich nehme einfach mal an, weniger biografisch.
Naja, ich habe die Namen jetzt geändert. Aber es ist trotzdem eigentlich fast alles passiert.
Tatsache.
Also, ja, mein Lektor meinte auch, denkst du dir irgendwas aus? Und aber es ist natürlich schon, es ist nicht ganz biografisch. Also es ist in gewisser Weise schon eine Art Fortsetzung, weil das erste Buch erstmal hat es ja wenigen gefallen, dann hat es immer mehr Leuten gefallen. Und
es hat wenigen gefallen?
Erst hat es wenigen gefallen.
Ach, warum?
Also als es rauskommt, ich weiß nicht, die ursprünglichen Fans haben was anderes erwartet, glaube ich.
Okay.
Es war ihnen wahrscheinlich zu ernsthaft oder zu... Vielleicht auch sogar zu schlecht, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, dann aber kamen immer mehr, die meinten, hey, sie fanden es doch gut und sie würden gern wissen, wie es weitergeht. Und dann habe ich sozusagen, es ist ein bisschen eine Fortsetzung, muss man sagen, aber der Held heißt anders und es ist mehr eine runde Story, ist jetzt nicht mehr so die Geschichte meines tragischen Lebens. Und es sind auch Teile, die ich aus dem ursprünglichen Buch, die hatte ich schon geschrieben, die habe ich rausgenommen, kurz bevor wir es gedruckt haben, weil sie tatsächlich zu lustig waren. Und weil wir irgendwie fanden, das passt nicht. Dann lieber ein etwas traurigeres Buch und ein etwas heiterer, also es ist heiterer irgendwie das zweite Buch, finde ich.
Aber man merkt auch, also bilde ich mir zumindest ein, ich bin ja noch nicht durch, das habe ich dir auch gestanden, dass ich es noch nicht ganz gelesen habe, aber es macht schon wieder sehr viel Spaß. Und man hat trotzdem den Eindruck, dass es selbstbewusster ist. Selbstbewusster geschrieben. Also jetzt hat man das einmal hinter sich gebracht, so diese 250 Seiten oder wie viel auch immer es sind, irgendwie mal dann rauszubringen. Und würdest du das bestätigen? Fiel dir das jetzt leichter?
Also verrückterweise, ich habe gehofft, dass das leichter wäre, weil das erste war der Horror zu schreiben. Und das zweite war aber tatsächlich noch schwerer.
Okay.
Aber du hast recht, also trotzdem habe ich mir jetzt nicht mehr so eine Platte gemacht. Ich weiß, als das erste rauskam, hatte ich wochenlang wirklich Schlafstörungen und dachte, oh Gott, was hast du getan? Und jetzt wissen es alle und du bist der Depp des Jahres. Und jetzt beim zweiten denke ich, was soll's. Also das stimmt schon, ich war ein bisschen cooler beim Schreiben, aber trotzdem war es... Es war irgendwie viel schwerer, weil ich diesmal eine stringente Story wollte und das erste war halt einfach so runtererzählt, weißt du? Und diesmal musste ich sozusagen komponieren, was ich eigentlich, also was ich währenddessen gelernt habe, während ich es gemacht habe.
Wir hören gleich nochmal ein bisschen, du musst gleich nochmal ein bisschen mehr erzählen, worum es geht und so, weil es so ein bisschen kann man ja verraten. Erstmal hören wir Matt und Kim. Phil, Kennerinnen und Kenner ahnen schon, dass das einer der Songs ist, die er mitgebracht hat für die heutige Sendung. Martha and the Muffins, Echo Beach. So, das spielt ja auch, der Mitarbeiter des Monats spielt auch so eher in den 80ern.
Spielt voll in den 80ern. Und der Song ist für mich auch so, steht für die 80er, weil es sind diese Stimmen von diesen Frauen schon sind so schön und doch auch cool. So dieses, für mich waren das die Frauen der 80er so, ich bin schön und ich brauch dich nicht. So habe ich das empfunden als Typ und so empfindet es auch der Held in meinem Roman.
So empfehlen viele junge Männer, ja. Frauen, ich bin schön und ich brauch dich nicht.
Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Also ich meine, jetzt gibt es ja im Internet so viele Möglichkeiten. Ja, ich habe keine Ahnung. Mhm. Aber damals war es auf jeden Fall so und das war für mich auch echt krass, das zu schreiben, weil ich bin ja jetzt berühmt und habe ja keine Frauenprobleme mehr. Ich bin ja auch alt.
Ja.
Aber damals...
Ich bin alt und berühmt und habe deswegen
alt und berühmt. Ich meine, das sind die Gewinner. Aber damals, ich wurde wieder zu diesem Typen in den 80ern, der damals im Linientreu wohl waren, diese Disco... so am Rand steht und dann guckt und wartet und einerseits wartet, dass sein Lied kommt und dann beobachtest du die Frauen und eigentlich denkst du, vielleicht sind die total hohl, aber kannst dir nicht vorstellen, weil sie sind ja so schön und ist eigentlich auch egal, weil die interessieren sich null für dich, aber du machst dir irre viel Gedanken, die nirgendwo hinführen.
Ich stand neulich so, gibt's ja irgendwie so verschiedenste Veranstaltungslocations rund um diesen Platz, wo früher das Linientreu war und hab da auch so runtergeguckt und hatte dann diese Zeile plötzlich im Kopf, früher war es das Linientreu, heute ist es Cyberport. Ist so. Also ja. Dieser Computerladen. Irgendwie. Und hab mir die aufgeschrieben. Ich dachte, vielleicht kann ich sie irgendwann mal verwerten. Jetzt habe ich sie schon im Radio gesagt. Vielleicht ist da draußen irgendeine total... Ach, egal. Jedenfalls, genau, das Linientreu, eine der vielen Westberliner Discos in den 80ern, wo halt so New Wave und so ein Kram lief und auch mal ein bisschen Punk und Ska und so, also so dieser Mischmasch, auf den man dann, genau, dann stand man da und hat gewartet. Gab es auch immer mal so ein bisschen Stress, als es dann so
Skinheads gab. Gerne auch mal Stress,
ja,
auf jeden Fall.
Ja, auch im Buch so, naja, wir wollen nicht zu viel verraten, aber du musst ein bisschen die Story musst du andeuten.
Also ich kann Folgendes sagen, ich war bei der Premiere von diesem herrlichen Film B-Movie. Und ich weiß gar nicht, ob du da auch drin bist, aber alle anderen sind auf jeden Fall drin.
Ich glaube nicht. Okay. Also ich habe ihn peinlicherweise immer noch nicht.
Du hast ihn gleich gesehen. Naja, du kennst es ja, ne? Ja,
Grüße an Mark Reeder von dieser Stelle und sehr gute Besserung.
Ist ein heiterer Film, aber während ich da saß, dachte ich, Mann, wer den sieht und in den 80ern nicht in West-Berlin war, der denkt, so war das. Mhm. Also das meinen auch meine Freunde, die Deutungshoheit der 80er Jahre liegt jetzt komplett bei diesen Szene-Kaspern, ja, bei diesen genialen Dilettanten, die Neubauten, diese ganzen Vögel, die dann irgendwie zwei Äste gegeneinander schlagen und dazu schreien. Und das ist alles top. Ja, das ist alles wichtig gewesen.
Ich weiß, was du sagst, aber mach mal weiter. Bin ich voll bei dir. Erzähl mal weiter.
Auf jeden Fall. Damals, ich mochte das auch, kaltes, klares Wasser, Malaria. Ich fand es auch witzig. Aber das waren nicht die ganzen 80er Jahre. In dem B-Movie fehlen komplett die Skins, die Tats, die ganzen Normalos oder was auch immer, ja. Also außer den Ärzten sind auch gar keine New Romantics. Die Ärzte sind noch die absolut Down-to-Earth-Typen da. Und ich dachte, ich will ein Buch schreiben über die 80er Jahre. Ich bin bestimmt der Tausendste, der das gemacht hat in West-Berlin, aber aus Sicht von einem West-Berliner, also sozusagen von einem Eingeborenen. Die Aborigines-Version.
Ja, und vor allen Dingen auch noch ein bisschen jünger, ne? Kommt auch noch dazu.
Etwas
ich hatte den
jünger,
Eindruck, genau. Dass du, ich weiß genau, was du meinst mit dieser Deutungshoheit, weil so, ja, das ist, meiner Meinung nach gab es auch so verschiedene Versionen vom West-Berlin der 80er. Und diese ganzen genialen Dilettanten und so und dann später, genau, Neubauten, Nick Cave und so, ist, war alles super wichtig, war alles, auch da.
Ja.
Gab aber auch noch eine andere. Es gab dann so die Punkrock-Bands auch, weiß ich nicht, Betonkombo, Stromsperre und so.
Wie Disaster sie Area.
Disaster Area. Und dann, genau, und dann so würde ich mich da einordnen, so als die kleinen Amateur-Punker, so mit ja, Haare ein bisschen kurz und Lederjacke, aber gerade mal 14, 15 so, weißt du?
Ja.
Und da hatte ich, ja, war schon, es gibt da so verschiedene Ebenen.
Genau, mir ist auch aufgefallen, der B-Movie, der spielt an genau zwei Orten. Ja. Spielt im Risiko und vorm Risiko oder so. Also das sind so, hier spielt in Kreuzberg, dann sitzt sie irgendwie an der Mauer. Es ist doch ein leicht verzerrtes Bild. Und jetzt mein Buch, das ist natürlich top, toll, voll autobiografisch. Ja, ich meine, wir aus dem Märkischen Viertel, wo ich ja herkomme, oder du auch aus Nord-Berlin.
Ich komme ja aus Nord-Berlin.
Ach so,
Vorsicht, junger Mann.
Ach so, aber nee, ihr wart doch bei Norma im Garten.
Bei Norma im Garten?
Die kleine Schwester hat gesagt, Plan B, die sind bei Norma im Garten.
Was?
Ja, echt? Mein Gott, was weiß ich. Da wart ihr da irgendwo bei irgendwelchen Frohnau-Poppern.
Wirklich?
Im Garten und habt da irgendwas gemacht.
So, mit dem Norden hatten wir eigentlich, glaube ich, wenig zu tun. Ich weiß auch jetzt gerade nicht genau. Nee, also ich bin ja Wedding geboren und dann sind meine Eltern so mit der Schulzeit nach Wilmersdorf gezogen. Da bin ich dann auch aufgewachsen und zur Schule gegangen, beziehungsweise später in Tiergarten zur Schule gegangen.
Okay.
Zu so einem vermeintlichen Elite-Gymnasium, was sich dann später als dann doch sehr gegenteilig rausgestellt hat, zumindest in Teilen. Aber nee, Norden eigentlich fast nie. Wir waren schon so in der Mitte angesiedelt.
Aber dann also, hast du doch denselben Weg zurückgelegt wie wir alle, weil wir sind alle vom Norden nach Süden so langsam. Also wenn du aus dem Märkischen Viertel rausgezogen bist, dann bist du jetzt nicht gleich nach Kreuzberg gezogen und hast dich ins schwäbische Nest gesetzt, da ins hausbesetzte Nest, sondern du bist dann in Wedding oder nach Morbid. Also ich weiß auch, mit meiner ersten Band, da war ich auch 14, Kollektiv Antiserum, da haben wir im Kuckuck gespielt, im Kunst- und Kulturzentrum Kreuzberg, im besetzten Haus. Und ich habe mich total gewundert, dass die alle schwebeln. Ich konnte das nicht fassen. Ich dachte, wo bin ich hier gelandet? Ja. Aber
wie heißt die Band in deinem Buch? Adolf and the Peoples, ne?
Genau, das habe ich mir eigentlich ausgedacht. Ja.
Naja,
ich finde es trotzdem
super Bandname.
Wir waren da sehr unbedarft.
Machen nochmal einen Song, den du mitgebracht hast und dann kannst du ja trotzdem nochmal erzählen, worum es ein bisschen genauer geht. Aber wir sind schon mittendrin. AC/DC und zwar ja nicht das sonst immer übliche, sondern Kissing Dynamite. Weil denken die Leute immer, Mann, der Phil, der hört immer so die Musik von früher. So, nee, der kann auch modern. Das ist hier höchstens 10 Jahre alt.
Ich wollte genau dasselbe sagen. Das ist der einzige Song, den ich mitgebracht habe. Von 10 Jahren.
Voll okay. Das ist auch das Schöne am Alter, finde ich, dass einem das voll egal sein kann, was alles so gerade neu und hip ist. Man hört die Sachen. Neulich irgendwie so, ich habe selten Gelegenheit, mit Kopfhörern durch die Stadt zu gehen. Neulich ist es mir aber mal passiert und ich hatte tatsächlich so Leerlauf, nicht mal eine Stunde oder so. Und ich habe mir tatsächlich die Kopfhörer in die Ohren gepackt und habe gedacht, ich mache jetzt mal, was alle machen. Nämlich laufe hier so mit meinem Musikplayer durch die Stadt. Und fand es auch super. Und habe aber dann so die Neuigkeiten durchgehört, so Spotify und so. Das hat mich alles nicht gerissen. Und dann schön wieder alte Musik aufgelegt und plötzlich lief die Chose. War super. Ich habe Combat Rock mal wieder durchgehört von Clash. War super. Da siehst du, ich bleib da
so
auch
bei den alten Sachen.
Ja, so sind wir drauf. Nochmal jetzt. Es gibt aber natürlich einen Helden im Roman, Mitarbeiter des Monats und dem passieren Dinge.
Ja, mein Held heißt Nick. Ich hatte mir auch überlegt zum Schluss den Gag, dass er dann, weil er ist ein unentschlossener Typ, er ist 19, er weiß nicht wohin mit sich. Ich hatte mir den Mörder-Gag überlegt, dass er zum Schluss zur Polizei geht und dann sagen, ja, Herr Chiller, füllen Sie hier mal aus und so. Und dann ist der Til Schweiger-Charakter. Aber das habe ich dann doch nicht gemacht, weil ich liebe ja meinen Helden. Ich nehme ihn ernst. Ich will ihn nicht so der Lächerlichkeit preisgeben. Das 19-jähriger Typ, der mit einem 30-Jährigen zusammenwohnt und sich immer wundert, dass dieser 30-Jährige so heiter ist und nicht so ein destruktiver Punk wie er. Er meint, er hat die sinnlose Lebensfreude, die man anscheinend kriegt, wenn das richtige Leben vorbei ist, hatte mein Mitbewohner, sagt mein Held Nick. Und er möchte gerne Künstler werden, gleichzeitig, vielleicht möchte er auch in der Band spielen oder irgendwas ganz anderes. Er ist halt unentschlossen und ist halt so eine Figur, ich finde halt, wenn du 19 bist, mit meinem ersten Buch war der Held ja in der Pubertät, um 19, wenn die so langsam aufhört, das ist ja wirklich so, als ob so ein Schleier weggewischt wird manchmal. Du denkst so, Mann, die Welt ist doch irre geil, ja, also kann sie sein. Egal, ob man jetzt reich ist, also reich ist man ja nicht mit 19 normalerweise, aber ob man jetzt eine Perspektive hat, das hat unser Held nicht. Aber es hat so was Beruhigendes. An diese Zeit habe ich so zurückgedacht und ich wollte eigentlich ein bisschen so eine moderne Hans-im-Glück-Geschichte schreiben. So ein Typ, dem eigentlich immer nur schlimme Sachen passieren. Also kriegt ständig eins auf die Mütze und mit den Frauen ist es schwierig, gelinde gesagt, es ist schwierig und er macht auch sehr viel falsch. Selbst die Beschneidung, die er dann durchführen lässt, geht schief. Und es ist eine grauenhafte Szene. Aber er denkt immer, ach, umso besser, ja. Also wenn er seinen Job, er arbeitet bei McDonald's und dann sagt sein Kollege, ich schwärz dich an, dass du heimlich dir Essen rund hochschmuggelst und dann fliegst du raus und dann denkt er, wenn ich rausfliege, umso besser, dann muss ich nicht mehr zu McDonald's. Also ein bisschen diese Lebenseinstellung, weil ich finde halt 19 ist eigentlich ein super Alter. Im Gegensatz zu 17. finde ich, also so habe ich es empfunden, ja. Du bist einfach, du befreist dich langsam so ein bisschen von dieser Pubertätsstumpfheit.
Ja? Naja, heutzutage weiß man ja sehr viel über die Pubertät und weiß, dass sich das Gehirn komplett erneuert und dreht und alles sowas. Deswegen kluge Leute auch sagen, so Menschen zwischen, also gerade Männer oder Jungs zwischen 16 und 20 sollte man eigentlich irgendwie wegsperren, wo sie wenig Unheil anrichten, also weil die halt irgendwie nichts peilen.
Man sollte sie auf jeden Fall von Religion und Sprengstoff weghalten.
Ja. Ja. Und ja, genau. Wir hören Kiss mit Dirty Living. Phil ist hier zu Gast im Studio bei Flux FM Spreeblick und wir reden über das neue Buch, über sein neues Buch, Mitarbeiter des Monats.
Ja.
Ja. Ich habe jetzt mal so eine Pause gelassen. Du hast ein bisschen angedeutet, worum es geht. Wir wollen auch da nicht zu viel verraten. Spätestens, das ist ziemlich am Anfang die Stelle, aber du hattest mich bei einem Kurzdialog, hattest du mich sofort wieder, wo ich gedacht habe, genau, voll geil, Phil, der hat's drauf. Und zwar, genau, der Nick kommt zur Arbeit und sieht wie immer nicht so aus, wie er aussehen sollte. Sein Chef irgendwie ist total genervt und sagt, und wie soll denn gar nichts aus deinem Leben werden? Und er sagt, doch, aber erst später. Ja. Super Dialog.
Da ist schon alles gesagt.
Das ist
die Geschichte des Buchs. Mhm. Das ist die 80er Jahre, West-Berlin und du bist 19. Es ist nicht so wichtig, dass du jetzt eine Karriere machst. Das ist, finde ich, für mich, das ist das Typische der 80er Jahre. Du musst jetzt, im Gegensatz zu jetzt, wo alle Panik schieben und es muss doch weitergehen, du musst dies und das, du musst präsent sein und sonst was. Und da, also ich und meine Peer Group, wir haben irre viel rumgegammelt und wir wussten aber, haben uns ja auch für genial gehalten. Wir waren ja alle kleine Neubauten oder so. Also ich war in tausenden von Bands, die nie aufgetreten sind mit den absurdesten, bescheuertsten Konzepten. Und wir dachten, das braucht die Welt. Wir waren sicher. Mhm. Also, ja, diese Mischung finde ich ganz gut. So, muss nicht jetzt passieren, aber wird schon sicherlich kommen.
Ja, man war ein bisschen gelassener, das stimmt, was das angeht. Also diesen ganzen Wahn, diesen Karrierewahn und so, den es natürlich damals auch gab, finde ich. Also es gab schon auch so Leute, die wussten nach der Schule sofort, was sie machen.
Hätten wir damals mal Krügerrand gekauft, ey, statt Punk zu machen.
Ja.
Dann würden wir jetzt nicht hier sitzen.
wieder die falsche Entscheidung getroffen. Na, egal. Eine von vielen. Genau. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass ich, lag vielleicht auch genau an meiner, also in meinem sozialen Umfeld, aber dass die Leute sagen, das kommt schon.
Ja. So. Das war, also es war ja sogar so, ich meine, hast du ja wahrscheinlich auch so miterlebt, wenn welche zu viel Erfolg hatten, das war schon wieder so eine skeptische Sache. Man hat jetzt nicht gedacht, so amerikanisch, hey, good for you oder so. Also ich war der größte Ärzte-Fan, aber ich weiß noch, als die dann in der Bravo waren, dann dachte ich, das ist nicht mehr der alte Spirit, ich habe das denen nicht gegönnt. Mhm. Und heute finde ich es total bescheuert, ja. Also weil es sind gute Jungs und sie haben es gut gemacht. Aber damals war es eben, du solltest auch gar nicht so viel Erfolg haben. Also beziehungsweise...
Ja, man wollte die Sachen so für sich behalten, glaube ich. Darum ging es.
Ja, ja.
Das war so, weil vorhin Martha and the Muffins lief. Aber auch so Cure, die natürlich total geil waren und so düster. So, aber in dem Moment, wo es dann irgendwie so ein, ja, fast Mainstream wurde, dann so, ach nee.
Genau.
Das ist halt so eine blöde Arroganz gewesen oder komische Elitehaltung. Aber eigentlich wollte man es nur für sich behalten. Und ich glaube, das will man eigentlich heute immer noch. Deswegen ist es ja so nervt, dass zum Beispiel so Werbeagenturen jeden scheiß Trend sofort aufgreifen und liegt wahrscheinlich auch am Netz, weil alles halt öffentlich ist und nichts eigentlich mehr so eine kleine Ecke bleibt, Subkultur oder so, schwieriger.
Ja, ich wollte es gerade sagen, das stimmt. Also ich habe das auch immer noch. Also ich war damals ein Fan von den Pokes und dann so schon das nächste Konzert ist man schon nicht mehr hingegangen. Also weil das war dann zu Mainstream. Und du willst es nicht abgeben, dein Zeug, das ist dir wichtig, weil sonst hast du ja auch nichts, ja. Du hast ja nicht an deiner eigenen Karriere gefeilt, sondern dir war wichtig, dass du in einer Gruppe bist, die irgendwie funktioniert und die deine, wo alle so sind wie du. Und mich stört das auch immer noch. Ich weiß nicht, ob das junge Leute jetzt, die denken wahrscheinlich, hey, ist doch super, dass die anderen jetzt alle auch, was weiß ich, wen gut finden. Vielleicht stört die das nicht oder wahrscheinlich stört sie auch. Jeder will immer speziell sein.
Ich glaube, jeder will speziell sein und ja, vielleicht, ich glaube, es ist so eine Mischung. Eigentlich finde ich es cool, dass es zumindest so diese völlig albernen Jugendgruppenkriege, die wir so kennen, nicht mehr gibt. Also zumindest in der Form nicht. Und also das ist ja eigentlich viel geiler, Wenn man irgendwie sagen kann, okay, ich höre eher Gangster-Rap und du hörst irgendwie R&B, macht ja nichts, so. Und statt zu sagen, irgendwie deine Mütze gefällt mir nicht, dann gibt's aber wahrscheinlich doch so Abstufungen, wie man die Mütze trägt und welche Farbe die Turnschuhe haben und was weiß ich. Hast du viel Kontakt mit Menschen zwischen 17 und 19?
Ich bin doch nicht pervers. Ich bin doch kein Lehrer auf deiner Elite-Schule. Ich halte mich fern. Das ist also ab 19. Nein, habe ich nicht.
Aber du hast ja ganz gut beschrieben, dass da so ein gewisser Irrsinn stattfindet, so mit Karriere und so. Das kriegst du schon mit.
Naja, ich lese das auf meinen hysterischen Facebook-Feeds. Ne? Mhm. Oh Gott, die Jugend und was ist jetzt wieder und so. Und ich sehe halt, keine Ahnung, nee, ich blick's überhaupt nicht. Also ich hoffe, es geht alles gut mit den jungen Menschen, klar, aber ich denke, das ist das alte Ding. Jede Generation denkt wieder, die nächste Generation hat es nicht drauf. Ja. Ich sehe schon, also das ist nicht gar, manchmal trete ich auf der Fusion zum Beispiel, da singe ich meine Lieder und da sind junge Menschen und die sind super nett. Und einfach total nett. Und mir fällt auf, die sind eben nicht so zickig, wie wir damals waren. Mhm. Die denken nicht, wir sind cooler, wir müssen irgendjemand anders in die Ecke coolen oder so. Also das ist nicht deren Problem. Und die können auch wirklich freundlich sein und sagen, hat uns gefallen. Was ich damals nicht über die Lippen gebracht hätte, wenn da ein 50-Jähriger gestanden hätte und hätte gesungen, ich hätte den Fehler gesucht. Auch wenn es mir gefallen hätte, ich hätte trotzdem ein Problem damit gehabt.
Ich habe dir die Geschichte von unserem älteren Sohn erzählt, ne?
Was war mit dem?
Wie er in der Show war. Ja, stimmt. Alles super, bis zu dem Punkt, als du so ein bisschen zu oft Hip-Hop verarscht hast.
Ja.
Und dann irgendwie so, dann kam so eine Stelle, wo er irgendwie so dachte, ey, nee, ist mir zu blöd, ich komme doch nicht hin, um irgendwie meine Kultur verarschen zu lassen, sozusagen. Also das hat er anders ausgedrückt, aber das konnte ich auch nachvollziehen dann.
Ich habe sogar auch darüber noch nachgedacht und habe gedacht, ich sehe das komplett anders, aber ich verstehe, wie er das sieht, weil ich natürlich denke, mein Gott, was bin ich noch up to date? Wie geil, dass ich...
Geil, ich kenne Bushido.
Ja, ich kenne ja LL Cool J. Ja. Ich kenne Hip-Hop länger als er. Aber natürlich kapiere ich, was er meint. Und ich denke, oh wie toll, dass ich das noch drauf habe, dass ich das sogar noch persifliere auf so eine lockere Weise. Und dann habe ich das mit seinen Augen gesehen und habe mich erinnert, dass ich auch als jugendlicher Punk irgendwo im Gripstheater in irgendwelche, und da war eben auch ein älterer Schauspieler, der hat so einen Punker dargestellt. Mhm. Und es war mir peinlich. Ja. Und es hat auch das Stück kaputt gemacht, obwohl es total witzig war und obwohl ich jetzt sagen kann, er hatte komplett recht, er hat den absolut authentisch dargestellt, genauso wie ich diese Hip-Hop-Blödheit authentisch und gut darstelle. Aber vielleicht sollte man noch die Finger davon lassen, weil es ist nicht dein Zeug.
Nee, aber trotzdem, es ist ja dann vielleicht auch nicht dein Publikum, kann man ja auch so sehen. Also man braucht ja auch so ein gewisses, ich habe dann gesagt, ey, ja, kann ich nachvollziehen, aber guck mal, seine Kultur war so Punkrock und so und das zieht er auch total durch den Kakao. Und dann finde ich es wieder okay. Also wenn man alle möglichen Kulturen oder Jugendkulturen irgendwie witzig sehen kann und da ist ja trotzdem auch eine gewisse Liebe mit drin. Also, ja,
aber also eine Sache, also was ich wirklich überlegt habe, ist, du sollst dich nicht krankhaft jünger machen, als du bist.
Nee,
Das hat zum Beispiel Anke Engelke hat eine Zeit lang mal die von Tic-Tac-Toe verarscht, Ricky. Mhm. Das fand ich auch nicht gut. Das ist nicht gut. Also, weil du bist älter. Du musst ein bisschen weise sein und verantwortlich. Ich weiß es auch nicht.
Nee, ist schon okay. Komm, wir spielen Iron Maiden. Okay. Passt ja. Weise sein und so.
Flux FM, Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Cartoonist, Bühnenhumorist und Buchautor Phil. Diese Woche zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick.
Flux FM Spreeblick, die zweite Halbzeit. Weiter geht's hier mit Phil zu Gast bei uns. Und unser Name ist Johnny Häusler. Meine Güte.
Zwischen Bürgern, Mädchen und Melancholie. In seinem neuesten Roman Mitarbeiter des Monats verarbeitet Phil aka Philipp Taggart eine weitere Episode seiner suboptimalen Jugend in den 80ern. Bücher schreiben, nur eine der vielen Tätigkeiten des Spaßvogels. Ansonsten tourt er mit Comedy-Nummern über deutsche Bühnen, zeichnet Comics oder ist mit seiner kleinen Tochter im Prenzlauer Berg unterwegs. Nicht ohne witzige Lieder über Chia Papas und Mutti Macchiatos zu dichten. Heute zu Gast bei Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler, Autor, Cartoonist und Bühnenhumorist Phil.
Wenn du sagst, dein neues Buch, dein zweites Buch, der Mitarbeiter des Monats, trägt trotzdem wieder viele autobiografische Züge im Sinne von, das ist tatsächlich so passiert. Hast du bei McDonald's gearbeitet?
Ja, ich habe ein Jahr bei McDonald's gearbeitet.
Ein Jahr lang?
Nachtschicht, ja. Also einmal ein halbes und dann wieder ein halbes. Ich habe da gearbeitet, ich schäme mich, ja. Also Moritz Bleibtreu und ich haben für McDonald's gearbeitet. Der hat ein paar Millionen mehr verdient als ich, aber wir hätten es beide nicht machen müssen. Aber McDonald's ist halt so, da konntest du hingehen, dich bewerben und konntest sofort anfangen. Mhm. Und ich als fauler Strick, mit 17 habe ich angefangen. Die haben mich dann gleich in die Küche gestellt, meinten, mach Brot. Ich wusste nicht, was los ist. Du lernst es so, während du es machst. Es ist ein verdammt bequemer Job, muss ich sagen. Also ich lehne diese Kette hochgradig ab. Aber du kannst dich da echt verlieren. Also die Arbeit, wenn du es irgendwann drauf hast, geht es so dir von der Hand. Mhm. Du musst nicht viel nachdenken. Ich habe dabei immer gute Ideen für Comics gehabt. Also alles, was ich über McDonald's schreibe, ist mehr oder weniger genauso passiert. Man hing da so ab, ja. Und die wollten mich auch tatsächlich zum Schichtführer machen, weil ich musste mich da mit Händen und Füßen gegen wehren. Immer so, nehmen Sie sich jetzt einen weißen Hut, du kriegst ja so einen anderen Hut, wenn okay. du Schichtführer bist, und machen Sie das jetzt. Und ich wollte immer nicht.
Ja. Dann kriegt man 8 Euro statt 7, oder wie geht das?
Ja, genau. Genau so ist es. Also, beziehungsweise 8 Mark.
Ja. Ich weiß gar nicht, waren das 8 Mark
dann? Es war wenig. War echt wenig.
Für umgerechnet 4 Euro musste der arme Phil bei McDonald's schuften.
Aber damals hast du für 4 Euro ein Motorboot bekommen.
Ja, das stimmt natürlich.
Also, das waren natürlich andere Zeiten.
Und du hast in einem Schuhkarton gelebt. Also
genau.
Hattest du ja auch keine Miete.
Sternenstaub gegessen.
Es gibt so, das Buch ist streckenweise auch sehr blutig. Also
ja.
Ja. Du hast vorhin erzählt, dass so bei Lesungen die Leute rausgehen, wenn du an der Stelle bist.
Ich habe eine Lesung gemacht und da sind mir irgendwie 2/3 der Leute, als ich die Geschichte von meiner Beschneidung, also mein Held, verliebt sich und das Mädchen sagt dann aber, ich brauche mal Zeit für mich, ich brauche 2 Monate, 3 Monate für mich. Und er denkt, 3 Monate, ich muss es irgendwie nutzen und ich lasse mich beschneiden. Weil sein Penis hat diese Phimose und diese Pelle vorne, diese lange, elefantenmäßige Pelle, die will er wegmachen lassen. Und diese Beschneidung, ich will nicht zu viel verraten.
Nee, müssen wir auch nicht. Es ist ja vormittags.
Genau, so, also egal. Nee, also es ist eine krasse Geschichte und viele Leute wollten es nicht hören. Es war schon in Bonn, da wurde es dann zensiert und aus der Radioaufnahme ist auch fürs Radio rausgeschnitten. Und ich habe aber gesagt, diese Beschneidungsszene möchte ich vorlesen, weil die ist mir wichtig für die Verfilmung. Weil wir haben ja schon beim letzten Buch gesagt, es wird verfilmt mit Matthias Schweighöfer. Jetzt, ich bin sicher, dieses Buch wird mit Matthias Schweighöfer verfilmt. Und ich sehe diese Beschneidungsszene halt vor mir, wie Schweighöfer vor der Urologin steht. Was weiß ich, Veronika Feldbusch. Nee, wie heißt die andere? Verona. Diese Blonde, das Supervibe. Wer auch immer. Ferris. Die Ferris oder so. Und er steht mit nacktem Po, mit runtergelassener Hose und macht halt sein Schweighöfer-Gesicht, so die Augenbrauen hoch und ein bisschen so, nanu, huch. Ich bin sicher, wenn ich ihm den Plakatentwurf schicke, dann sorgt er dafür, dass mit ihm verfilmt wird.
Kannst du das nicht mal so in Photoshop?
Ist absolut. Und der Film heißt dann Schöne Beschneidung. Manchmal fehlen nur ein paar Millimeter zum Glück. Es ist nur eine kleine Szene im Buch. Das Buch hat mehr zu bieten.
Ja.
Aber es ist eine prägnante Szene.
Aber wenn wir schon über Verfilmung reden, du hast, kann man das öffentlich sagen, es gab schon auch Nachfrage nach dem ersten Buch.
Ja, verrückterweise. Es gab ein Filmangebot und ich habe gesagt, sie sollen noch mal warten. Mhm. Das zweite ist filmischer.
Okay.
So professionell war ich dann doch.
Und hat auch eine Beschneidungsszene.
Genau.
Ja. Wir hören Skip James, ebenfalls von dir mitgebracht. Devil Got My Woman, klassischer Phil-Titel eigentlich.
Boah, wie immer.
Reden wir doch mal über Motorhead.
Ja.
Ja,
lass uns machen.
Viele reden über David Bowie und Prince. Über Lemmy haben wir schon auch viel geredet, muss man auch sagen. Es wurde auch viel über.
Man soll sie nicht gegeneinander aufwiegen, nee, aber ich
habe auch gerade gemerkt, das führt in keine gute Richtung, was ich hier gerade versuche. Aber mit dir muss man über Motorhead reden. Wichtige Band für dich.
Absolut. Ich bin so ein Fan und ich bin, und das ist echt tragisch. Ich bin als Lemmy gestorben ist in der Nacht. Am nächsten Tag, meine Tante ist auch gestorben, kurz vorher. Und ich war bei der Beerdigung und meine Tante war, alle haben die geliebt. Und ihre Enkelin hat total geweint und lag mir in den Armen. Und dann habe ich gesagt, du weißt du ja, bei mir ist auch ein wichtiger Held aus meiner Jugend gestorben. Lemmy Kilmister. Und sie, wer? Und ich, naja, so ein Musiker. Sie so, ist das ein Punker? Und dann dachte ich, was machst du hier, Mann? Das ist die Beerdigung deiner Tante, die du dein Leben lang kennst. Aber das war, ist mir so nahe gegangen, der Tod von Lemmy. Es hat mich schon echt umgehauen. Also ich war echt wirklich unglücklich. Und ich habe ja immer lange Jahre gedacht, das ist, also man soll sich einen Helden suchen aus einem anderen Metier. Ich bin Komiker, ich bin kein Hardrocker. Deswegen konnte ich mir Lemmy gut als Helden suchen, dass ich den nicht kopiere, dass ich will nicht rumgrölen und mir so ein Bart wachsen lassen, aber ich finde gut, dass Motörhead halt einfach immer gute Arbeit abgeliefert haben und sich einfach nie haben irre machen lassen und auch nie so den direkten Weg nach oben gewählt haben. Hätten sie vielleicht, wenn sie gewusst hätten, wie der geht, aber einfach immer so, die waren so die Größten der Kleinen, haben sie mal selber gesagt. Ja, so der ewige Geheimtipp, der gut davon leben kann. Das war auch immer genau mein Ziel. Ich habe immer gedacht, ich will so sein wie Lemmy, total verlässlich. Ich will jedes Jahr eine neue Show machen, so wie Motörhead alle 2 Jahre eine neue Platte machen. Ich will immer der Typ sein für meine Fans. Ich habe im Grunde genommen auch auf der Bühne mehr oder weniger immer dieselben Klamotten an, weil mir das auch wichtig ist, dass ich so eine Lemmy-Figur, also das ist so meine Idee dahinter gewesen. Aber in den letzten Jahren habe ich gedacht, ich will doch nicht wie Lemmy sein. Weil Lemmy macht für diese ganzen Leute, die nicht so sind wie er, Dave Grohl oder so, genau Leute, die eben eher so prätentiöse Vögel sind, macht er den Lemmy sozusagen. Also alle sagen so, aber der ist authentisch. Und alle sind so Slash, ja, so eine totale Karnevalsfigur, finde ich, so ein Muppet. Der ist nun großer Fan von Lemmy. Also alle so, aber Lemmy, weißt du, alle sind selber falsch, verlogen, hinter der Kohle, hinter dem Koks, hinter dem Mädchen her und sagen, aber Lemmy. Und er muss das dann durchhalten bis zu seinem Tod. Und das möchte ich auch nicht.
Hast du echt bei Dave Grohl auch den Eindruck? Ich halte den ja auch für...
Ich habe halt überhaupt nichts von dem. Aber vielleicht ist es auch, weil ich habe Nirvana so abgrundtief gehasst. Ich fand
das einen
musikalischen Rückschritt. Diese Vögel, dieses Geheule. Ja. Und ich bin großer Vipers-Fan. Ich bin ein riesen Vipers-Fan gewesen. Und dann kommen diese Deppen. Ich kann damit nichts anfangen.
Könnte sein, dass du der erste Mensch bist, den ich treffe, der irgendwie da, der sagt irgendwie, Nirvana, nee.
Also ich muss wirklich sagen, als Kurt Cobain gestorben ist, ja, dann haben ja auch alle geweint und einer hat sich ja zusätzlich umgebracht und dann stand irgendwie im Metal Hammer die ganze Zeit, der damals Rock und Metal Hammer hieß, weil der wollte auch nicht mehr nur Metal sein, Mitte der 90er, Metal war keine gute Sache. Und dann lauter Beileidsbekundung und dann meinte Ted Nugent, ich bin froh, dass er tot ist. Da habe ich mich so kaputt gemacht. Es ist gemein. Ich bin natürlich nicht froh, dass er tot ist, aber ich fand es so erfrischend.
Das ist vor allen Dingen Ted Nugent ist ja nun irgendwie da muss man ja mal sagen, der sich dauernd mit, der irgendwie sich gerne mit seinen Jagdknarren ja, und das, weiß ich nicht.
Das stimmt schon.
Aber der ist auf Merkel. Der rechten Seite. Naja. Außerdem, nennen wir mal 3 Ted Nugent-Songs.
One Woman, Weekend Warrior und das waren sie, du hast recht.
Ja. Ja, dann habe ich den dritten, nämlich hier, scheiße, wie hieß er denn? Mann, das fällt mir jetzt nicht ein, aber ich weiß noch einen dritten. Dann haben wir zumindest zusammen 3 geschafft. Komm, wir hören Motorhead. Shine.
Weekend Warrior ist gar nicht von Ted Nugent.
Nee, was?
Ist Foreigner.
Scheißegal. Ich schwöre, ich habe nicht nachgeguckt. Okay. Aber Cat Scratch Fever war Ted Nugent, oder?
Natürlich. Ja, als junger Typ war gut, später war er ein bisschen wirr, das stimmt.
Ja.
Ich wünsche auch keinen den Tod, also es tut mir leid.
Natürlich nicht.
Nein.
Ist ja auch.
Wollen sie alle leben.
Genau. Solange sie die anderen in Ruhe lassen dabei.
Solange sie keine Musik machen.
Wir haben gleich noch einen tollen Künstler, da können wir auch nochmal drüber reden. Kommen aber nochmal zurück zu deinem Buch. Oh, ich muss, ganz, ganz wichtig, weil dein Verlag oder die PR-Firma oder so hat nämlich extra noch gesagt, wir sollen unbedingt auf die Lesung hinweisen.
Ah ja.
Am 5. Oktober nämlich.
Ja, genau. Und zwar im Kino International.
Ja, sehr schönes Kino. Und gute Location.
Voll die Location.
aber sonst bist du ja so Babylon ansässig, oder?
Ja. Die haben sich so ein bisschen komisch verhalten, der Obertyp. Da gab es eine Auseinandersetzung.
Setzung.
Also das wurde ja bestreikt. Und ohne zu wissen, wie genau das jetzt im Detail war, hatte ich jetzt keinen Bock, in so einem Kino zu spielen, was bestreikt wird. Ich hatte dann Sympathie mit den Streikenden. Ich dachte, ich kann nicht da rein, meine Millionen verdienen und draußen stehen die Jungs. Und ich weiß, die wurden schlecht bezahlt. Mhm. Und so. Und jetzt international.
Naja, bleibt ja in der Stadt.
Ja, kommt vorbei. Es wird eine Top-Lesung.
Wie stellt man sich das vor? Können wir da Tickets verlosen?
Na klar, so? Bitte, mach das. Ja.
Wie vielen?
Ach, du, bisher sind erst... ich habe keine Ahnung. Na, mach doch, wie viel macht ihr sonst immer?
Ja, kommt drauf an, aber ich finde ja, also man sollte zwei verlosen, finde ich, weil erstens hast du immer eine super Chance für die Gewinnerin oder den Gewinner, zu jemand anders zu sagen, ey, guck mal hier, ich habe noch ein zweites
Ticket. Ja, das sind die Typen, die dann keine Miene verziehen den ganzen Abend, die denn da so sitzen.
Ach so, okay, das ist also eher blöd.
Nein, wir können voll, zwei ist ja kein Ding. Ja. Also wir können auch vier verlosen.
Ja, dann verlosen wir viermal eine oder zweimal zwei?
Zweimal zwei.
Zweimal zwei?
Ja.
Bist du sicher? Nicht, dass die jemanden mitbringen, der...
Pärchen brauchen Events und ja, sie halten sich sonst nicht aus. Die Pärchen müssen irgendwo hingehen. Die können nicht zu Hause bleiben. Dann drehen sie durch, bringen sich um.
Okay, zweimal zwei Tickets für den 5. Oktober, wenn Phil im Kino International vorträgt aus seinem Buch. Liest du nur vor oder erzählst du auch ein bisschen drumherum?
Ich werde auf keinen Fall nur vorlesen. Also vielleicht lese ich sogar gar nicht vor. Also ich werde schon das Buch hochhalten und es wird was damit zu tun haben. Ich werde auch sehr viel singen. Und irgendwas machen. Es wird ein guter Abend. Es wird nicht scheiße werden.
Sehr schön. Genau, da könnt ihr hin, indem ihr, schickt eine E-Mail. Wir machen das per E-Mail an spreeblick@fluxfm.de. Und irgendwas müssen die aber tun.
Tja, vielleicht können sie das Buch kaufen.
Zwei Bücher kaufen. Den Quittungsbeleg. Nein. Müssen irgendwas...
Tja...
Besten Witz ever? Nee, ist auch doof. Ihr schreibt und wir sagen euch Bescheid, ob ihr gewonnen habt.
Genau, das finde ich gut.
Ja, die Ersten, die jetzt schon zum Beispiel dran sitzen an ihren Smartphones und die Mail schreiben, die gewinnen einfach die ersten beiden. Ja, oder? Oder
natürlich.
Losen wir aus?
Nein, die ersten zwei.
Ja, meinst du? So, hier so
die schnellen, die Jungs, die das Smartphone schon...
Turbo-Kapitalismus?
Genau, so, die schnellen Smartphone-Finger, die jungen Menschen, die wir hier haben.
Okay. Und ihr müsst unter 19 sein. Nein.
Nicht also, so eine Oma, die erstmal googelt E-Mail.
Genau.
Flux.
Nee. Genau, so machen wir das. Zweimal zwei Tickets für den 5. Oktober. Und ihr müsst Zeit haben an dem Tag. Weil was ich echt nicht ab kann, ist mir schon ein paar Mal passiert, wenn man Sachen verlost und dann kommt so ein Tag vorher oder am gleichen Tag, ich kann übrigens doch nicht. Tja. Oder sie sagen nicht ab und kommen aber dann einfach nicht. Ganz eklig.
Ja, das möchte ich auch nicht.
Nee, das macht man nicht. Und wir hören einen weiteren Wunsch, was mitgebrachte Musik von Phil, nämlich Jonathan Richman and the Modern Lovers, auch so ein großartiger Typ.
Allerdings.
Super live. Ich habe den mal, habe ich dir wahrscheinlich in der letzten Sendung schon erzählt, weil ich glaube, da hattest du ihn auch dabei. Ich habe den einmal interviewt.
Ah ja.
Und das war so ein bisschen schräg, weil der total unlustig war.
Oh Gott.
Ja, weil da hatte ich den Eindruck, das gibt so ein paar Künstlerinnen und Künstler, die sind so in ihrer eigenen Welt. Und ich hatte plötzlich den Eindruck, und das war dann ganz merkwürdig, dass viele Dinge, die ich so charmant und witzig finde, die der auch auf der Bühne erzählt und so, überhaupt nicht lustig gemeint sind.
So wie bei Morrissey. Denke ich doch auch manchmal.
Nochmal anders. Wie Morrissey ist gar nicht lustig.
Ist gar nicht. Der meint es alles als Joke. Oh Mann, naja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen sogar. Also der ist einfach ein ganz besonderer Typ, ja.
Ja, der ist so ein echter Typ für sich selber. Und das war, ich hatte dann natürlich auch gedacht, dass der wahnsinnig unterhaltsam ist und plaudert und so. Und das hat er gar nicht getan. Ist ewig her, aber war ein schwieriges Interview. Eins meiner schwierigsten, muss ich sagen.
Oh Mann.
Ach, naja, dann hören wir seine Musik. Luxemburg im Spreeblick, fast am Ende. Phil natürlich noch lange nicht. Wir weisen nochmal um den ganzen beteiligten Unternehmen, die ja das ganze Geld wieder einspielen müssen, was du damit verdienst. Was sie dir als so vorher gegeben haben. Ist ja so ein bisschen wie bei Plattenverträgen, ne?
Wie bei Plattenverträgen früher.
Früher.
Ja, es gibt richtiges Geld.
Es gibt ein bisschen richtiges Geld und dann muss man das aber erstmal wieder einspielen, indem man 50.000 Bücher verkauft oder wie viel auch immer.
Genau, das wird der Horror. Kauft es bitte.
Geht dir das, aber du machst eine ganze Lesereise, ne? Du machst jetzt nicht nur in Berlin, sondern...
Ich mache eine Lesereise nicht mehr so... Beim letzten Buch hatte ich so ein schlechtes Gewissen, dass ich einen Vorschuss bekommen habe und dass die extra ein richtiger Verlag mein Buch rausgegeben hat, dass ich, glaube ich, 60 Termine hatte. Und ich war in jedem kleinen Hafen, habe ich da mein Buch gelesen, wie so ein Bibelverkäufer kam ich mir vor. Und jetzt habe ich nur so 10 Termine oder so.
Ja, immerhin.
Immerhin.
Machst jetzt nur die Großstädte.
Genau.
Das sollen die anderen da anreisen.
Na, jetzt ist auch ein Hardcover und dann, was soll's dann? Soll der Feuilleton soll es verkaufen? Soll die mal schreiben?
Genau. Gibt's schon Rezensionen? So?
Es gibt eine Amazon-Rezension und da habe ich 5 Sterne bekommen.
Geil.
Ja.
Das war mir.
Danke.
Phil, vielen Dank, dass du hier warst.
Hey, jederzeit.
Mit dem dritten Buch bitte wiederkommen. Am 5. Oktober nochmal die Lesung in Berlin im Internationales. Und Internationales, ne?
Kino International.
Kino International. Okay. Und zum Abschluss eine deiner Lieblingsbands, soweit ich richtig informiert bin.
Jawohl.
Die Wipers, Return of the Red.